Freitag 22.
Aha!
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 In der letzten Woche haben wieder alle grossen Tageszeitungen wie Tagesanzeiger, NZZ oder Blick von der Massenentführung von hunderten Schulkindern in Nigeria berichtet. Vorher hat man in unseren Medien aber sehr lange nichts mehr vom Konflikt in den Sahelländern gehört. Er hat viele Jahre fast vergessen geschonen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Radio Einfluss, ein sozialethisches Gespräch. Ich bin der Jonas Sarisdorf und ich bin Mitarbeiter bei Ethik 22. Und heute diskutieren wir weiter in unserer Reihe Vergessene Kriege und schwätzen über den Konflikt in den Sahelstaaten. Und mein Gast ist jetzt oben Nathalie Wenger. Sie ist Politikwissenschaftlerin und ist Pressereferentin und Redakteurin bei Amnesty International Schweiz. Herzlich willkommen und danke vielmals, Nathalie.
Danke auch. Guten Abend miteinander.
Meine erste Frage an dich ist, wir haben es gerade gehört, auch wieder von denen mit Führung von Schulkindern. Wie bist du ganz persönlich betroffen von diesem Thema?
Ja, also betroffen persönlich bin ich natürlich, weil wir bei Amnesty International auch Mitarbeitende in diesen Regionen haben. Ich bin regional und länderverantwortliche für Sahelzone oder eben auch Gesamtafrika bei Amnesty International in der Schweiz. Die Region beschäftigt mich aber schon länger. Also ich bin seit 2,5 Jahren bei Amnesty Schweiz, bin aber davor habe bei der NZZ gearbeitet als Journalistin und dort dann auch viel zu Afrika oder eben auch der Sahelzone geschrieben und mich auch im Studium schon sehr stark mit dieser Region befasst oder einfach allgemein extremistische Ausbreitungen in Afrika. Also auch anderen Ländern, wie jetzt nur die Sahelzone. Ich habe im Studium mit Amnesty Kenia sehr stark zusammengearbeitet. Wir haben das Projekt gehabt, wo es darum gegangen ist, Terroranschläge zu verifizieren als solche, zu verifizieren und herauszufinden, wer die Verantwortlichen sind. Genau.
Ja, wie kommt es denn zu dieser, wie sind zu dieser Zunahme von Terrorismus und zu dieser Radikalisierung gekommen in diesen Ländern?
Ja, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Es ist auch nicht in jedem Land genau der gleiche Mechanismus, aber es gibt ganz klare Mechanismen oder Faktoren, die Leute zum Extremismus treiben. Und da ist einerseits sicher ganz vorne damit dabei die Armut, die in dieser Region herrscht. Mali, Niger und Burkina Faso, alles Länder in der Sahelzone, gehören mit zu den ärmsten Ländern der Welt. Ihr Entwicklungsstand ist selbst also im innerafrikanischen Bereich sehr tief und es herrscht extreme Armut. Viele Menschen müssen mit weniger als $2 pro Tag über die Runde kommen. Das heisst natürlich auch, die wirtschaftliche Lage in diesen Ländern ist sehr schlecht, die Jobaussichten sind sehr schlecht, Zukunftsperspektiven gerade für junge Leute sind düster und eben gerade bei diesen jungen Leuten führt das natürlich zu Frustration. Sie haben nicht wirklich Perspektiven in ihrem Land und das schafft natürlich dann einen Nährboden für Terrorismus oder eben auch die Extremisierung, genau. Das ist aber nur ein Faktor. Ein anderer Faktor ist natürlich der Klimawandel. Also die Sahelzone ist sehr stark vom Klimawandel betroffen. Das ist einerseits natürlich aufgrund von der zunehmenden Temperaturen, der zunehmenden Hitze. Die durchschnittliche Temperatur ist so laut der UNO in letzter Zeit 1,5 Mal mehr gestiegen wie im Rest der Welt. Also die Region ist stärker eigentlich vom Klimawandel betroffen wie der Rest der Welt. Und natürlich führt das auch dazu, der Klimawandel dazu, dass es eben immer mehr zu Starkregen oder Dürren kommt. Und jetzt gerade, wenn es zu Dürren kommt, viele Leute in der Region leben noch vom Ackerbau oder der Landwirtschaft. Und das wird natürlich immer schwieriger, je trockener die Böden sind, desto schwieriger ist es, etwas anzupflanzen. Das heisst, die Leute können oftmals ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten und fallen so auch wieder in die Armut. Und dann fängt eigentlich der Teufelskreis wieder an.
Ja, jetzt Vielleicht ganz kurz bei dir, was halt so eine weniger kennt, welche Länder gehören denn dort überhaupt dazu?
Genau, also in der Sahelzone liegen die Staaten Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, der Tschad und Sudan. Also es ist eigentlich der Gürtel unter Marokko, Ägypten und so weiter. Teilweise werden aber auch Nigeria, Äthiopien, Gambia, Eritrea und Djibouti zu der Sahelzone zählt. Wir von Amnesty zählen ganz klar Nigeria dazu, weil eben einfach die Mechanismen und die Umstände, die herrschen, sehr, sehr ähnlich sind wie jeder andere Land.
Ja, und also ist das in allen diesen Ländern vergleichbar? Armut, Konflikthaftigkeit, Instabilität? Oder gibt es auch
Ja, klar gibt es Unterschiede. Also eben oft, also gerade der Extremismus ist natürlich in Mali, Burkina Faso, Niger und Nigeria sehr hoch, auch Tschad ist leicht betroffen, also die ganze Region um den Tschadsee ist sehr stark betroffen. Das ist auch eben mitunter, weil dort sehr grosse Armut herrscht. Es gibt andere Regionen, die jetzt vielleicht weniger stark betroffen sind oder ja, auch ruhiger sind, wie zum Beispiel Senegal.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen ausdeuten, den Extremismus, was das für konkret für Extremismus ist, woher der kommt, wie sich der äußert?
Ja, also die meisten Leute können mit dem Namen Boko Haram etwas anfangen. Das ist eine radikalisierte Gruppierung, eine extremistische Gruppierung, wo auch muslimische Werte vertritt, also ein islamistisches Weltbild wird vorantreiben. Auch der Islamische Staat, den man aus Ländern wie Syrien kennt, ist aktiv, immer mehr aktiv in Afrika, was natürlich auch dazu führt, dass Geld aus gewissen reicheren Ländern, wo der Islamische Staat finanziert, auch wieder dazu führt, dass der Extremismus reifen kann. Aber sehr oft, oder der meiste Extremismus, den man beobachtet in dieser Region, ist Dschihadismus, also islamisch motivierter Extremismus.
Was die reicheren Länder benennen und was die motiviert, wo das finanzieren?
Ja, also sind Länder aus, also Ölstaaten oftmals, wo Geld in Extremismus schieben. Das ist teilweise auch bekannt. Also das, ja, also gewisse von diesen Anführern von diesen extremistischen Gruppen, also Anführer, nicht Kämpfer in dem Sinn, aber Köpfe hinter diesen Gruppierungen sitzen auch in diesen Ländern. Motivation ist natürlich teilweise eine Ausbreitung von der islamischen Religion.
Ja,
aber auch natürlich eine Destabilisierung von diesen Ländern in Afrika, damit dann vielleicht irgendwann später solche Golfstaaten dort können investieren können.
Ja, investieren ist gerade ein spannendes Stichwort. Spielt dann auch der Westen dort eine Rolle, auch mit Investitionen oder allgemein im Hinblick auf Menschenrechte?
Ja, also sehr einen starken Einfluss hat natürlich Frankreich gehabt. Frankreich hat seit 2013 eine Militäroperation durchgeführt zur Bekämpfung des Terrorismus. Das ist natürlich auch in allen Zeitungen gewesen. Das ist viel darüber geredet worden. Die Franzosen haben sich inzwischen zurückgezogen, auch weil die Länder, also die Bevölkerung in diesen Ländern oftmals sich auch aufgelehnt hat, weil viele Leute das Gefühl haben, dass es zu einer zweiten Kolonialisierung kommt von diesen Ländern, wenn französische Truppen so aktiv sind und so präsent.
Oh, das ist in Frankreich konkret vorgegangen und hat das etwas genützt?
Ja, also in dem Sinn, der Extremismus vertrieben oder die Region stabiler gemacht, hat der Einsatz von der französischen Truppen nicht. Im Gegenteil, hat es eben auch zu inneren Konflikt geführt zwischen den Leuten, die den Einsatz von Frankreich unterstützt haben und anderen, die Franzosen am liebsten draussen haben wollen. Also das ist auch auf parteilicher Ebene so weit gegangen. Es hat auch ist sicher ein Mitgrund zumindest, dass es in mehreren Ländern wie Mali, Burkina Faso und zum Niger, und im Niger ja zu Putschversuchen oder auch zu erfolgreichen Putsch gekommen ist in den letzten paar Jahren, weil eben Uneinigkeit geherrscht hat über die Präsenz von Frankreich.
Also eher sogar noch zu einer weiteren Destabilisierung geführt.
Ja, also es war sicher ein Faktor gewesen, der dazu beitragen hat, dass die Region sich nicht stabilisieren konnte. Ja.
Jetzt haben wir viel so ein bisschen abstrakt von Konflikt geschwätzt. Wie zeigt sich da denn Konflikt ganz konkret und was bedeutet das für die Menschen, die dort leben?
Ja, es ist ein Konflikt, der sehr stark auf Gemeinschaften geht. Also gerade die Zivilbevölkerung ist sehr stark betroffen, weil Zivilbevölkerung oft genutzt wird, um politische Ziele zu erreichen. Also Ziele von diesen Gruppierungen sind ganz klar die Bildung von einem islamischen Staat letztendlich auch in dieser Region. Das heisst, Personen oder also Menschen, die dort leben, Frauen und Kinder, werden angegriffen, sehr oft entführt, eben wie man es auch Anfang März wieder gesehen hat, wo 680 Leute in Nigeria gewaltsam entführt worden sind von bewaffneten Gruppierungen. Da geht es meistens darum, dass man auch die Regierung erpressen will, aber natürlich auch um Gewalt zu nutzen, damit die Zivilbevölkerung sich nicht mehr kann wehren. Es gibt sehr viele Binnenvertriebene in diesen Regionen, gerade um den Tschadsee. Die Leute leben unter prekärsten Bedingungen. Das hat grosse Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, die Konflikte.
Gibt es dann auch Ansätze für Frieden, die man beobachten kann?
Ja, Gespräche zwischen extremistischen Gruppierungen und Regierungen sind sehr, sehr schwierig. Die werden auch nicht offen gesucht, weil man eben befürchtet, dass man sich dann, dass die Regierungen befürchten, dass sie dann diesen extremistischen Gruppierungen irgendwie noch Macht geben. Es gibt Ansätze, dass man zum Beispiel Kämpferinnen, die sich abwenden wollen, also Kämpferinnen, die sich abwenden von diesen Gruppierungen, versucht zu reintegrieren. Es gibt Versuche, dass man in den Gemeinschaften selber versucht, der Radikalisierung entgegenzuwirken. Und da haben gerade im Besonderen auch Frauen eine sehr wichtige Rolle und das hat man eigentlich erst sehr kürzlich bemerkt.
Also was ist denn eine konkrete Rolle der Frauen?
Ja, es ist natürlich in diesen Gemeinschaften so, dass Frauen sehr einen guten Stand in ihren Gemeinschaften haben. Sie sind sehr nah bei einerseits natürlich ihren Söhnen, aber auch oft anderen Jugendlichen und können so auf eine Art, die wahrscheinlich bei den Jugendlichen besser ankommt, Perspektiven aufzeigen oder auch aufzeigen, was es heisst, wenn man sich radikalisiert, wo man beobachtet hat, dass Väter oder Männer oft sehr anschuldigend reagieren und Personen verurteilen, die sich zum Beispiel überlegen, sich einer Gruppierung anzuschliessen, können Frauen eher Verständnis für das aufbringen, für die Gedanken, dass man sich mit dem anschliessen und aber auch Perspektiven aufzeigen und so wirklich ein Gespräch suchen und nicht nur Schuld auf Personen, also nicht nur Personen zu beschuldigen in dem Sinn. Und man hat das erkannt schon lange auf UNO-Ebene, hat man das schon seit 2015 hat es einen Vorstoß gegeben, dass Frauen in die Terrorbekämpfung besser eingebunden werden müssen. Es gibt seit ein paar Jahren Initiativen in Mali, wo tatsächlich die Regierung Gespräche mit lokalen Frauengruppierungen sucht und die auch ihre Wünsche oder ihre Erfahrungen auch versucht einzubinden in Strategien, wie man gegen die extremistische Gewalt vorgehen kann.
Woher kommt das denn, der andere Zugang von den Frauen oder auch die andere Kompetenz von den Frauen?
Ja, das hat sicher verschiedene Gründe. Das ist sicher auch ein Grund, dass Frauen in dieser Region eben eigentlich nicht unbedingt Macht haben und dadurch vielleicht auch nicht so einfach korrumpiert sind, weil ihre Macht findet eben genau nur in der Familie und oder oftmals nur in der Familie und der Gemeinschaft der Stadt. Und Frauen haben in der Region tendenziell eigentlich sehr viel Respekt. Und natürlich haben Frauen sehr einen hohen Einfluss auch auf ihre Männer und auf ihre Kinder letztendlich. Und man darf nicht vergessen, dass sehr viele Frauen eben in diesen Regionen allein zuständig für ihre Familie ist, weil ihre Männer sich entweder extremistischen Gruppierungen angeschlossen haben oder im Militär tätig sind.
Ja, gibt es denn auch Frauen, die sich radikalisieren oder die terroristischen Organisationen unterstützen?
Klar, es gibt einerseits Frauen, also es gibt immer mehr, sage ich mal, die Rekrutierung, die gezielte Rekrutierung von Frauen. Der IS hat das schon fast ein bisschen perfektioniert, auch mit wirklich eine Art Werbekampagne, um Frauen anzulocken. Wir beobachten, dass Frauen sich vermehrt extremistische Gruppierungen anschliessen. Teilweise, jetzt gerade in dieser Region, oftmals aber nur, wenn quasi ihr Mann sich anschliesst, einfach um ihre Familie zu schützen vielleicht auch. Schliessen sie sich an. Und der andere Grund ist natürlich eben, dass es sehr viel Entführungen gibt. Also 2014 ist es ja zu den Entführungen von diesen 276 Mädchen und jungen Frauen in Chibo gekommen. Das ist ja um die ganze Welt gegangen. 2018 sind nochmal 110 Schulmädchen entführt worden bei Boko Haram. Und bis heute sind ja immer noch über 90 von diesen ehemaligen Chibok-Mädchen in Haft, in Geiselhaft in dem Sinn. Und es gibt von denen natürlich solche, die in diesen 10 Jahren gewisse Überzeugungen übernommen haben. Viele von diesen Mädchen sind in Haft oder unter Boko Haram zwangsverheiratet worden. Sie sind Opfer von sexualisierter Gewalt worden. Sie sind vergewaltigt worden und haben oftmals Kinder mit Kämpfer. Das heisst, es ist sehr schwierig für sie, das zurückzukehren in die Zivilbevölkerung, auch weil es natürlich nicht einfach ist, in eine Gemeinschaft zurückzukehren, nachdem man in einer extremistischen Gruppierung war. Es gibt auch oft, also die Frauen werden oft auch mit werden quasi negativ erwartet und auch ausgrenzt aus ihren Gemeinschaften.
Also ist es wirklich auch schwierig, wenn es die Mädchen oder die jungen Frauen, wenn sie frei kommen, grosse Schwierigkeiten eigentlich, sich wieder einzufügen in ihre Gesellschaft quasi.
Ja, also es gibt dort unterschiedliche Erfahrungen. Also wir haben auch Kontakt gehabt mit mehreren Überlebenden, Rückkehrerinnen in dem Sinn. Da gibt's ganz unterschiedliche Geschichten. Es kommt auch sehr darauf an, wie die Familie die Mädchen aufnimmt. Es gibt immer noch sehr viele, gerade Mütter auch wieder, in Nigeria, die immer noch für die Befreiung von ihren Töchtern kämpft. Und das ist sehr eine starke Bewegung. Es sind auch Väter dabei. Und ja, da kommt es wirklich darauf an, in was für eine Gemeinschaft kommen die Mädchen zurück. Es gibt ganz schöne Geschichten von zum Beispiel zwei junge Frauen, die noch während der Entführung haben können von den Lastwagen abspringen. Und die haben dann später auch in den USA studiert und setzen sich jetzt selber in Nigeria ein für die Zivilbevölkerung.
Gibt es denn auch positive Geschichten von deradikalisierten Kämpfer, Männern, die haben wieder können in die Gemeinschaft integriert werden?
Ja, es gibt mehrere Projekte. Das ganz Besonderes, glaube ich, ist auch in Nigeria. Dort versucht man aktiv ehemalige Kämpfer wieder einzugliedern. Das ist ein Projekt, das von einem ehemaligen General ins Leben gerufen worden ist, eben genau, weil er gesehen hat, dass es einen anderen Ansatz braucht, wie nur die rein militärische Bekämpfung von Leuten, die sich diesen Gruppierungen anschliessen. Und die Projekte zeigen recht viel Erfolg bis jetzt. Laut dem Programm in Nigeria haben sich 140'000 Menschen ergeben. Dabei sind aber auch Familienmitglieder zählt, also auch Frauen und Kinder quasi, wo zurückgekehrt sind in die Zivilbevölkerung. Ja, und das sind doch relativ viele, wo ihre Ideologie aufgegeben haben und aus einer extremistischen Gruppe austreten sind.
Wie siehst du denn die Projekte, die für Deradikalisierung und Reintegration sich für das einsetzen, im Gegensatz zu in der Richtung, die denkt, nein, man muss jetzt hier militärisch die Terrororganisationen bekämpfen. Sind das komplementäre Ansätze oder sind die mehr so ein bisschen konkurrierend?
Ja, beides wahrscheinlich. Also die Programme, wo natürlich von der, also das Programm in Nigeria ist auch von der Regierung mitgetragen und das ist natürlich ideal, weil dann sind sie komplementär und die Regierung hat auch ein bisschen erkannt, dass eben der rein militärische Antiterror-Ansatz nicht funktioniert und dass man so nicht weiterkommt und dass es gewisse Amnestieprogramme braucht, um auch Kämpferinnen eben zum Umstieg zu bewegen überhaupt. Also es muss irgendwie einen Anreiz geben, warum man austritt.
Welche Rolle könnten denn westliche Staaten spielen, dass es zu Frieden in dieser Region kommen?
Ja, es ist natürlich schwierig, weil eben oft die Verhandlungen müssten mit Kämpferinnen stattfinden, damit die Waffen in dem Sinn könnten niedergelegt werden. Und das ist natürlich schwierig, wenn man mit stark radikalisierten Leuten müsste verhandeln. Ich glaube, im Moment wäre eben wichtig, dass man solche Programme von Reintegrierung unterstützen würde, dass der Westen Regierungen so unterstützen kann, dass sie stabilisiert werden. Also sehr oft sind die Regierungen eben immer noch sehr unstabil. Was ich sicher würde davon abraten, ist von einer militärischen Intervention vom Westen, weil der Einsatz von Frankreich und anderen Staaten zeigt, dass das nicht in dem Sinn funktioniert. Genau.
Und gibt es auch etwas, was wir Menschen im Westen können machen können, um irgendwie etwas Positives beitragen?
Ja, also es gibt ganz verschiedene Initiativen, natürlich ganz viele Programme vor Ort. Ich glaube, es ist immer sehr gut, eben zum Beispiel Frauenorganisationen in diesen Ländern zu unterstützen. Da gibt es sehr starke Organisationen, die wirklich auch Verhandlungen mit Regierungen führen und auch einen relativ starken Einfluss haben. Dann gibt es natürlich andere Ansätze, dass man kann von seinen eigenen Regierungen oder gerade jetzt auch Mitglieder, die im Menschenrechtsrat sind, zum Beispiel, sollte fordern, dass es Untersuchungsmissionen gibt, damit die Verantwortlichen für Gewalt an die Zivilbevölkerung oder eben auch Kriegsverbrechen können zur Rechenschaft gezogen werden, weil das ist oft sehr schwierig in dieser Region, dass eigentlich die Verantwortlichen ja nie zur Rechenschaft gezogen werden und immer noch frei rumlaufen.
Und sind auch religiöse Führungspersönlichkeiten in irgendeiner Form gefordert, sich da einzusetzen?
Ja, da gibt's tatsächlich auch viele Initiativen, die den Dialog fördern. Also oft ist es ja in diesen Regionen so, dass die nicht nur, also dass es nicht rein muslimische Länder sind, sondern dass ganz viele Regionen oder Religionen in dem Sinn zusammenleben. Die Menschen mit unterschiedlichen Religionen auch, Voodoo, also traditionelle Religionen, sind in dem Sinn präsent. Und da können religiöse Führer natürlich sehr eine starke Rolle auch einnehmen, indem sie eben eine Religion vorzeigen, die nicht radikalisiert ist und auch vorzeigen, dass ein friedliches Zusammenleben von Religionen möglich sollte sein.
Das ein bisschen spezifizieren, so auch Friedensbotschaften im Rahmen von traditionellen Religionen?
Also, ja, also wir Forscher nicht in dem Sinn zu, ja, zu religiösen Führern. Von dem kann ich da jetzt nicht wahnsinnig viel sagen. Wir sind ja eine Menschenrechtsorganisation. Das heisst, ja, wir unterstützen natürlich nicht gerade direkt solche Projekte, weil wir unterstützen natürlich vor allem, also, oder wir sind vor allem dort aktiv, wo es zu Menschenrechtsverletzungen kommt und nicht unbedingt in der Förderung vom Dialog.
Ja. Ja, jetzt kommen wir schon gleich am Ende zu. Also jetzt mal danke vielmals für die spannenden Einblicke. Ich glaube, da haben wir viele nicht gehört, die die wenigsten von uns genau gewusst haben. Es ist wirklich eine komplizierte Situation mit dem Klimawandel, Armut, verschiedenste Religionen, die zusammenleben. Jetzt komme ich eigentlich schon darum zu meiner letzten Frage. Wenn es jetzt eine kurze Botschaft oder einen Gedanken gibt oder eine Frage, die du uns mit auf den Weg geben würdest, dass wir ein bisschen länger darüber nachdenken, noch die nächsten Tage, oder das einfach im Kopf behalten. Was wäre das?
Ja, ich glaube, es ist die Frage für mich, warum wir bei diesen Konflikten nicht so genau anschauen und warum die Konflikte oftmals in Afrika uns viel weniger beschäftigen, wie Konflikte überall sonst auf der Welt. Und ich finde das eine sehr interessante Frage, weil es auch sehr viel Selbstreflexion braucht, um die zu beantworten. Und ja, das nicht immer einfach ist, glaube ich.
Ich danke dir vielmals für den wirklich wichtigen Gedanken. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende, damit diejenigen, die auch am Sydney nicht gehen müssen, pünktlich gehen können. Ich danke ganz vielmals allen fürs Zuhören. Und ganz vielen Dank auch vor allem der Nathalie Wenger von Amnesty International Schweiz für die Einblick. Nächste Woche geht es wieder am Mittwoch von 6:30 bis 7:30 weiter. Und wir machen weiter in unserer Reihe über die vergessenen Kriege. Nächste Woche wird es um die türkischen Angriffskriege in Nordsyrien. Und wir werden schwätzen mit dem Lukas Hoffmann von der Vertretung von der demokratischen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien in Deutschland. Das ist so quasi wie eine de facto Botschaft von der autonomen Region Nord- und Ostsyrien in Deutschland. Jetzt sehe ich gerade noch eine Frage im Chat, die ich noch gerne kurz würde fragen. Kannst du noch kurz ein Beispiel nennen, was Amnesty International ganz konkret in der Region macht?
Ja, also wir sind ganz konkret natürlich, also wir sind auf verschiedenen Ebenen tätig, muss man sagen. Der Hauptfokus liegt aber auf der Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen und im Ansatz, dass eben Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Konkret heisst das oftmals sehr starke politische Arbeit, auch bei der UNO, dass wir Beweise sammeln für Menschenrechtsverletzungen in diesen Regionen, also Recherchen betreiben, mit Leuten vor Ort reden, um auch Angriffe können zu verifizieren. Also es ist sehr starke Verifikationsarbeit, eben gerade weil Medien in dieser Arbeit in dieser Region nicht so präsent sind, ist das nicht immer sehr einfach, weil wir natürlich die Regionen oder die Gemeinschaften sind teilweise auch sehr abgeschieden voneinander. Das heißt, wir sammeln Beweise für Menschenrechtsverletzungen, versuchen Verantwortliche zu finden und dann unsere Beweise der UNO weiterzuleiten, damit man je nachdem irgendwann auch an die Verantwortlichen vor Gericht ziehen. Genau.
Danke vielmals noch für die Antwort. Und danke vielmals für das Gespräch. Das war wirklich interessant gewesen. Wir haben sicher nicht alle Fragen irgendwie beantworten und wir haben sicher nicht die letztendliche Weisheit gefunden. Aber wie der Sokrates vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, es ist gut, haben wir uns getroffen und miteinander geschwätzt. Und weil wir nicht alles haben können beantworten, treffen wir uns wieder und diskutieren weiter. Auf Wiederhören miteinander.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Eben, vielleicht, wenn du noch einen kurzen Moment hast.
Ja, ja.
Das mich einfach total interessiert, wie du das machst. Ich stelle mir das wirklich extrem belastend vor, eben mit diesen schlimmen Schicksalen konfrontiert zu sein, eben von denen Mädchen entführt werden und was die dann auch alles Schlimmes erleben natürlich. in diesen Terrororganisationen. Wie gehst du irgendwie mit dem um? Also, gerade wenn du jetzt irgendwie zu oben heimgehst und eben einen Tag lang dich darum kümmert hast, dass Beweise für die Menschenrechtsverletzungen gefunden werden und sicher auch sehr tief in der Materie bist. Also, kannst du den Abstand finden oder nimmst du das mit heim zu oben?
Ja, ich glaube, bei uns bei Amnesty ist es noch interessant, dass verschiedene Leute verschiedene Themen sehr schlimm finden. Bei mir persönlich, was mich am meisten meistens umhaut oder auch persönlich dann nicht mit teilnehme, teilweise, ist genau Gewalt gegen Kinder, also oder gerade auch sexualisierte Gewalt. Es gibt verschiedene Strategien, wie man mit dem kann umgehen, glaube ich. Sicher das eine ist, dass man auch versucht, eben zu sagen, was kann ich dazu beitragen, dass etwas nicht mehr vorkommt, dass man eher in einen Aktivismus verfällt in dem Sinn, und nicht einfach sich der in dem Sinn hoffnungslos wird. Ich persönlich bin aber auch sehr stark dafür, dass man auch sich selber muss schützen und sich selber gleich auch etwas gut soll tun, auch wenn es in der Welt sehr schrecklich ist, weil ich glaube, gerade wir in der Schweiz, die es so gut haben, sollten eben unsere Energie nutzen können und auch gesund sein, um sie können zu nutzen, um uns für gute Sachen einzusetzen. Und ich glaube, das kann man nur, wenn man auch zu sich selber schaut und auf seine Psyche schaut. Und ich glaube, das kann manchmal auch heissen, dass jetzt gerade ich privat nicht jeden Abend noch bis am 10 Uhr am Abend Medien konsumieren, zum Beispiel, wo nur schreckliche Nachrichten verbreitet, weil ich habe das schon 8,5 Stunden am Tag, sondern vielleicht, dass man auch andere Arten von Unterhaltung sucht. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man miteinander redet, dass man auch herausfindet, warum jetzt gerade das vielleicht einem mitnimmt, und dass das auch okay ist, dass man etwas zu beschäftigen. Ich glaube, man darf auch nicht abstumpfen, dass glaube ich, ist die falsche Strategie, dass man ja einfach quasi sagt, oh, schon wieder und es gar nicht wahrnimmt, dass es da wirklich um menschliche Schicksal geht. Ich glaube, die Menschlichkeit sollte immer vorne dranbleiben.
Und ist das auch etwas, was im Rahmen von der Arbeit passiert? Also macht man das dann auch bei Amnesty, dass man irgendwie so Gesprächsrunden macht oder dass man Strategien lernt oder ist man da quasi selber verantwortlich dafür?
Nein, klar gibt's Gespräche. Also wir haben auch sehr viele Leute, die sensibilisiert sind auf diese Fragen. Also wir haben zum Beispiel eine Person, die wahnsinnig sensibilisiert ist auf sexualisierte Gewalt und auch sehr genau weiss, wie man zum Beispiel mit Opfern muss umgehen, aber eben auch mit Leuten, die aus einer anderen Art betroffen sind. Und ich glaube, gerade als Frau erlebt man zum Beispiel sexualisierte Gewalt in jeglicher Form. Jede Frau, auch in der Schweiz, hat in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt erlebt. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man auf eine professionelle, aber gleich irgendwie mitfühlende Art kann über solche Sachen reden. Auch wenn es vielleicht nicht einem selber ist, der betroffen ist, aber eben Leute im Kriegsgebiet zum Beispiel.
Ja.
Und ja, wir haben durchaus solche Strategien. Es ist auch sehr wichtig, eben, dass man über psychische Gesundheit redet bei Amnesty und dass es eben dann auch nicht als Schwäche angesehen wird, sondern ja, dass man sich dann auch kann mal Zeit nehmen kann, um ein paar Stunden Abstand zu gewinnen.
Ja, danke vielmals.
Aber natürlich, also vielleicht noch als Nebensatz, natürlich ist das ein Luxus, den wir in der Schweiz haben, weil wir haben viele Kolleginnen, also Amnesty ist auf der ganzen Welt ab. Aktiv. Und wir haben natürlich viele Kolleginnen in der ganzen Welt, die nicht können sagen, ich nehme mir mal eine Stunde für mich, weil sie in einem Kriegsgebiet tätig sind. Also zum Beispiel, wir haben immer noch Kolleginnen in der Ukraine und die anderen in Israel zum Beispiel. Und die können nicht einfach sagen, ich nehme mir jetzt eine Stunde in dem Sinn.
Ich nehme an, ihr habt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann auch mal selber von Gewalt betroffen sind.
Ja, immer wieder. Also wir haben Mitarbeitende in Russland, die mussten flüchten. Ja. Effektiv. Also auch in der Ukraine natürlich, ja.
Ja, ja.
Das aber auch in anderen Ländern, also gerade im asiatischen Raum und so weiter. Also teilweise werden NGOs als Terrororganisationen eingestuft in gewissen Ländern und da ist das Umfeld natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit unserer Arbeit.
Schaffst du denn rein in der Schweiz oder bist du denn auch in den Ländern?
Nein, wir sind tatsächlich so organisiert, dass wir eben genau wollen, dass die Leute lokal sind. Also wir arbeiten immer wieder mal auch in den Ländern selber, aber die Schweizer Rolle ist sehr stark eben eine politische Rolle. Unsere Rolle ist sehr stark auf UNO-Ebene, mit der Rolle, also mit der UNO in Genf natürlich, sehr starke Rolle, wo den Einfluss von der Schweiz will nutzen, aber eben auch unseren Kolleginnen vor Ort Unterstützung leisten mit Tools, die sie zum Beispiel nicht haben, also indem wir Recherchen durchführen, technische Tools nutzen und so weiter. Ja, wo die Leute nicht können in der Region, genau.
Ja, klar. Jetzt habe ich gerade den Thomas noch eine Frage.
Ja, ich wollte noch fragen, gibt es denn auch Programme, dass ihr Leute aus diesen Ländern, zum Beispiel hier in die Schweiz, holen und dann die da ausgebildet werden, damit sie nachher für die Menschenrechtssituationen sensibilisiert sind oder gestärkt sind?
Genau, eher andersrum, dass wir in die Länder gehen, tatsächlich. Um auch den Kontext vor Ort zu sehen. Also, dass man ja, in dem Sinne auch mal sieht, wie, unter welchen Umständen die anderen Büros von Amnesty funktionieren und ja, dass teilweise auch viel weniger Leute in diesen Regionen arbeiten, wie in der Schweiz zum Beispiel. Und solche Austausch gibt es natürlich. Es gibt auch immer wieder, also der Hauptsitz von Amnesty ist ja in London, da gibt es immer wieder Ausbildungen, wo eben genau die Regionalbüros, also auch die Schweiz, auf London gehen für Training.
Danke vielmals, Nathalie. Es ist wirklich immer super interessant, das Gespräch mit Amnesty. Dir noch einen ganz schönen Abend und danke vielmals auch für die Arbeit, die ihr macht, die wirklich ganz wertvoll ist.
Danke auch und ganz einen schönen Abend.
Ethik 22. Aha!